Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?
Ja, der Michael doch. Der Zahn der. So, jetzt mache ich schon irgendwie mein Mikrofon leiser, vor lauter Schreck, dass der Michael gar nicht hier ist, weil ich wollte ihn gerade beleidigen und gerade sagen, der Zahn der Zeit nagt auch am Vorstopper, am langen.
Du hast leider recht, Matthias, du hast leider recht, ja. Ich habe mir schon wieder was eingefangen. Ich habe mal auf die, ich habe mir wieder einen eingefangen. Ich weiß auch nicht, wie es kommt. Schönes Wetter, vielleicht war ich mit zu dünner Kleidung draußen und habe das Wetter genossen. Ja, ich habe meine eingefangen und habe aus Vorsichtsgründen mal auf eine Reise ins Studio verzichtet.
Ja, okay.
Ich hoffe, dass es...
Ich hätte jetzt beinahe gesagt, du solltest mal auf dieses Nackt-Yoga verzichten.
Ja. Gute Idee.
guck mal, was haben wir denn zu besprechen? Der Zickzack-Kurs des BVB geht munter weiter, wobei, lass mal eben überlegen, nö, die letzten Ergebnisse waren insgesamt doch brauchbar, ne?
Ja,
letzte Woche mussten wir noch schimpfen ohne Ende. So, dann haben wir ja wieder das erlebt, was wir gefordert haben, die Reaktion gegen den total überforderten VfB Stuttgart. Ja, mit ein paar Törchen. Hattest du 3-0 getippt und dann 5-0 geworden oder irgendwas?
Ja,
sowas, ne?
3-0 war ich natürlich schon stolz zurückgelehnt, aber
ich war ja vorsichtig und hatte irgendwie ein 1-0 in die Waagschale geworfen. Dann das 5-0 gegen den VfB Stuttgart und dann jetzt das 0-0 gegen Man City.
Ja, überraschender, oder? Vielleicht hat unsere Sendung geholfen letzte Woche. Also ich weiß auf jeden Fall, ich weiß nicht, die Überschrift war ja, wenn man unseren Podcast lesen wollte oder ein bisschen hören wollte, Joint statt Pyro, dann könnte man die BVB-Spiele besser ertragen. Denn das hat natürlich auch, sagen wir mal, erhebliche Kommentatoren aus. Ich muss eben einen zitieren, weil ich echt gelacht habe, Che Guevara, weil da ist ein Zitat drin.
Ja.
Viele werden es kennen, aber das ist so geil. Hin und wieder denkt man mal, da muss ich sagen, danke, Che Guevara, dass du das nochmal zitiert hast. Also er schreibt, die Überschrift dieser Folge passt perfekt, Joint statt Pyro, dann könnte man die BVB-Spiele besser ertragen. Dazu kommt mir betrunkener George Best in Erinnerung, wie er den Gegner und eigene Mannschaft dribbelt. Und dann hat er mal gesagt, ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben und den Rest habe ich einfach verprasst. Und dann schreibt er noch, früher waren die Spieler diejenigen, die den Fußball gelebt haben. Heute sind die Spieler wie kleine Kinder mimen. Ja, Che Guevara, da bin ich nicht ganz bei dir. Die Zeiten ändern sich. Ne? Früher war nicht alles besser. Also ich weiß, was du meinst. Ich stimme dir auch im Wesentlichen stimme ich dir zu, dass es irgendwie gefühlt anders war. Aber wie gesagt, die Zeiten ändern sich. Alles Meme sind es nicht. Es gibt so eine Allgemeinproblematik. Ich glaube aber, die zieht sich durch die ganze Gesellschaft.
Das würde ich auch so betonen.
Und in diesem Zusammenhang aber möchte ich noch einen weiteren jetzt erstmal zitieren zum Einstieg. Ja, Mario Di Luca zu unserem Podcast, also zu unserem wohlgemerkt, weder zu dir noch zu mir. Bin wahrlich kein Fan von Fußball-Podcasts, aber das ist der einzige Podcast, der andere nicht oberflächlich nachplappert, sondern eigene Qualität, Marke hat. Kompliment, bitte weiter so. Danke, Mario, wir bemühen uns. Ja, also,
wir können auch keine anderen Podcasts oberflächlich nachplappern, weil wir keine anderen hören.
du, übrigens, Ich auch nicht.
Ehrlich. Nein.
Da fällt mir noch ein, hier nochmal, Josh zum Beispiel schrieb dann auch noch, ne?
Ja.
Er hat ein großes BVB-Herz offensichtlich. Er hat danach die Entschuldigung und so weiter mit den ganzen Belastungen und so weiter, das konnte er nicht nachvollziehen, aber egal, aber er schreibt dann nur mal so zu meiner Person.
Ja.
Ich bin mit einem schwarz-gelben Herz geboren und teilweise auch am Borsigplatz aufgewachsen. Schockierende Leistung in den letzten Spielen, aber ich liebe euren Podcast, weil ihr sehr kritisch seid. Ich weiß, also ist natürlich ein super Kompliment. Vielen Dank auch dir, Josh. Ich weiß nicht, ob wir sehr kritisch sind.
Nee.
Ich habe Schwierigkeiten, sehr kritisch zu sein. Ich meine, du auch, wir lieben ja auch den BVB. Das ist ja doch unser Verein irgendwo. Und zwischen weiß nicht, sehr kritisch. Ja, ich meine, was soll man, wenn es was zu kritisieren gibt, es was zu kritisieren. Richtig. Da kann man ja nicht sagen, es war super. Ne?
Richtig, und also das ist genau der Punkt. Also ich betone auch immer, dass wir versuchen, ehrlich zu sein. Also genau das dann gerade rauszusagen, was uns in den Sinn kommt und da auch weder uns noch andere zu schonen und aber genauso auch intensiv mit Lob um die Ecke zu kommen. Und das werden und wir auch gleich tun.
Und damit kommen wir wieder zum Thema. Jetzt haben wir wieder den Kreis geschlossen.
Ja, weißt du was, warum? Warum wir jetzt gerade zum Thema kommen? Weil da fällt mir spontan ein, wer im BVB-Kader war denn derjenige, der zuletzt sehr kritisch war und der damit möglicherweise auch nicht bei jedem intern gut angekommen ist? Das war der eigentliche Kapitän. Mats Hummels.
Genau.
Ja, natürlich. Ja. So, also der eigentliche Kapitän des BVB. Ihr merkt da jetzt schon wieder einen Unterton bei mir. Das hat jetzt nichts mit der Verletzungsanfälligkeit von Marco Reus zu tun, sondern ich bin der Meinung, es gibt nur einen Kapitän für diese Mannschaft und das ist Mats Hummels. Gut, das ist meine persönliche. Und er hat jetzt gegen City, auch gegen City, er spielt ja sowieso eine Wahnsinnssaison, eine richtig, richtig gute. Er hat gegen City herausragend wieder gespielt. Herausragend gespielt. Also wenn der nicht mit zur Weltmeisterschaft fährt, dann soll ihn das nicht grämen, sondern dann soll er sich einschmunzeln und sagen, ja, da hat der Hansi halt Pech gehabt und nicht andersrum.
Ja. Aber ja, ich meine, das ist natürlich auch, was er getan hat, in Anführungsstrichen getan. Also das ist, du weißt, ich habe das ja auch, ich habe das ja lobend erwähnt, weil wenn es intern mit Gesprächen und immer wieder drüber erzählen und diskutieren und so, und wenn es nicht weiterkommt und offensichtlich keine Reaktion da ist innerhalb der Mannschaft, dann geht es eben manchmal auch nur so, um auch öffentlichen Druck zu erzeugen. Das verstehen andere manchmal nicht. Ne? Und genau das hat er natürlich getan. Aber, das muss man auch dazu sagen, es gibt ja auch welche, die eine große Fresse haben. Und dann passiert nichts dahinter. Und das ist natürlich das. Offensichtlich hat er sich damit auch selber unter einen, das heißt so schön, Eustress, ne? Diesen positiven Stress gesetzt und hat nochmal einen darauf gelegt. Ich meine, er hat ja eh gut performt, die ganze Saison schon. Aber was er jetzt gezeigt hat, muss ich auch sagen, Hut ab. Also da bin ich ganz bei dir. Da sollte der Kollege Bundestrainer mal die Augen aufhalten, was noch so passiert. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das so gut für Mats ist, wenn er noch zu so einer WM mitfällt.
Ja,
das ich meine, du hast es ja, er weiß es ja selber, er sagt es ja auch immer, ja, gegen unseren norwegischen Freund hat er gesagt, müsste er schon
früher loslaufen.
Früher loslaufen, weil er nicht mehr so schnell ist. Und das ist natürlich klar, ne, wenn du natürlich so eine Saison spielst und dann, dann noch so eine WM dazwischen kommt. Ich weiß nicht, ob es für ihn gut ist. Ich meine, das ist natürlich ein Erlebnis, keine Ahnung. Muss er am Ende selbst entscheiden, aber auf jeden Fall die Qualität hat er sicherlich bewiesen.
Definitiv. Also er hat das großartig gemacht. Kobel hat das gegen Man City auch sehr stark gemacht, indem er diesen Elfmeter, da können wir aber nur froh sein, dass Mahrez geschossen hat und Haaland nicht mehr auf dem Platz war im Übrigen. Ja, also diesen Elfmeter dann pariert hat und anschließend wusste Gregor Kobel gar nicht, was er mit diesem 0:0 anzufangen hatte, ne?
Ich bin fast zusammengebrochen. Ja. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer das Spiel gesehen haben und auch die Interviews. Auf jeden Fall. Nach dem Spiel wurde er dann angesprochen auf, ja, dass man sich ja jetzt vorzeitig qualifiziert hätte. Und dann fragte er tatsächlich irgendwie, sind wir jetzt sicher weiter oder so? Na, er wusste, also da bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Ey. Ich meine, wenn ich doch in so ein Spiel gehe, da weiß ich doch, was für ein Ergebnis muss ich erzielen, um was am Ende zu erreichen? Also da habe ich echt gedacht, das, wie kann man sich denn so ausblenden? Ne? Ja, vielleicht war er noch übermannt von seiner echt Top-Leistung, muss man sagen.
Ja, ja.
Keine Ahnung, aber habe ich echt laut losgebrüllt. Und andererseits echt tatsächlich gleich gedacht, Mann, ey, da muss man sich vielleicht mehr mit seinem Beruf beschäftigen.
Boah, du, weißt du, ich bin ja auch nicht so ein Rechenkünstler. Wenn es dann heißt, pass mal auf, also wenn im Parallelspiel zwischen Sevilla und Kopenhagen 3 Zentimeter Schnee fallen und gleichzeitig das linke Flutlicht ausfällt, dann reicht dem BVB ein Unentschieden gegen Man City.
Ja gut, aber das war ja klar vorher schon, dass das reicht. Weißt du, was ich meine? Das ist ja wichtig für die Taktik. Ich kann mir auch gar nicht nicht vorstellen, dass das nicht vorher besprochen wurde. Ich meine, es kann natürlich auch sein, ja. Ich meine, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe mich ja vom Spiel früher auch immer weggebeamt. Ja, ja. Ich war ja auch nicht ansprechbar.
Ja,
ja, durch, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, ja, durch gewisse Selbsthypnose in Anführungsstrichen. Mhm. Kann sein, dass es völlig an ihm vorbeigegangen ist, aber letztlich ist es natürlich nicht ganz unentscheidend, ja, wenn ich, wenn es, weiß ich, 5 Minuten vor Schluss 0-0 steht, mhm, und ich weiß, 0-0 reicht. Ja, dann schmeiße ich ja nicht nochmal alles nach vorne, also jetzt auch als Spieler, oder versuche dann unbedingt noch 1-0 zu gewinnen, sondern versuche natürlich das Ding zu halten. Also das ist schon nicht ganz uninteressant in so einer Situation. Ne? Wollen wir annehmen, dass es ein Ausrutscher war von ihm.
Andere wussten es ja. Also andere wussten es ja. Und zwar, jetzt hätte ich beinahe gesagt, die Spanier.
Ja, lass mich nur einen kurzen Kurbel sagen. Bei dem ist es ja eh auch scheißegal eigentlich, weil er kann ja auch vom Tor aus nicht angreifen. Ja, also halten will er sowieso alle. Insofern zu Null spielen ist ja eh seine Aufgabe.
Ja, wieso? Aber es hätte ja sein können, dass der irgendwie in der letzten Minute nochmal bei einem Eckball unmotiviert nach vorne gekommen wäre.
Dann hätte ihn Hummels aber umgetreten auf dem Weg nach vorne. Das schwöre ich dir nur ehrlich.
So, wir müssen gewinnen. Nee, hör mal, du Vogel, reicht. 0-0. Ja. Nein. Aber was ich jetzt zu Ende führen wollte, also die Spanier, die ja keine Spanier sind, sind, nur in Teilen Spanier sind, aber Engländer sind es eigentlich auch nicht, außer dass es ein englischer Verein ist. Man City. Ja,
hauptsächlich BVBler, Ex-BVBler.
Das ist ja hauptsächlich Ex-BVBler. Ja, so ist es. Die haben jetzt aber auch, das war schon, die waren schon zufrieden mit dem 0-0 hinten raus dann, ne? Also die letzten Minuten, die hatten, das war so dieser Nicht-Angriffspakt, ne?
Also ganz ehrlich, ich habe gedacht, sag mal, haben die die Halbzeitanalyse, haben die zusammen gemacht in einer Kabine?
Mhm.
Oder?
Mhm.
Also ich war genau deiner Ansicht. Also da rede ich jetzt nicht von den letzten 2 Minuten.
Sondern grundsätzlich.
Schon so Mitte der zweiten Halbzeit hatte man schon auch das Gefühl, dass du gesagt hast, ach.
Ja, nicht mehr in die Strafräume kommen.
Nee.
Ja. Ne? So. Wobei es gab ja den Elfer. Es gab, der war relativ früh, ne? Aber das gab ja den Elfer, den Kobel dann gehalten hat. Ja. Aber ansonsten, Erling Haaland war auch sehr glücklich mit diesem Ergebnis am Ende des Spiels. Also man hat von ihm irgendwie nicht die Verbitterung gemerkt, sondern hat dem Motto, das habe ich mal jetzt nicht getroffen, weil er hat eigentlich ja jedes Spiel getroffen.
Ja.
In der Champions League gibt eigentlich kein Spiel, in dem er da nicht erfolgreich ist. Gut, letztes Spiel gegen Kopenhagen haben sie 0-0 gespielt. Insofern, hatte man da nicht so den Eindruck, dass da irgendwie jemand unglücklich mit gewesen wäre.
Wobei bei Haaland, dachte ich natürlich auch, weil der in der Halbzeit rausging und keiner wusste ja so genau warum. Ich meine, gut, er hat einfach keine Sonne gesehen, das ist mal das Erste, aber man dachte, ja gut, dann dachte ich auch, wenn der sich jetzt auswechseln lassen, weil vorher hieß es ja, der Trainer hätte ihn gefragt, ob er spielen will, und dann habe ich gedacht, sag mal, oder will er wirklich nicht unbedingt jetzt beim BVB nochmal ein Tor schießen, weil der war ja emotional schon irgendwie angefasst, ne? Die hatte man das Gefühl die ganze Zeit und auch danach.
War der?
Ja, und hatte man ja auch vom Pep Guardiola gehört, dass das da auch wirklich, dass ihn das, also ich meine, das finde ich jetzt, einerseits ist es natürlich in Anführungsstrichen, was heißt jetzt unprofessionell, du weißt, was ich meine, ja, also es ist ein neuer Club, aber andererseits fand ich es schon echt, jetzt aus BVB-Sicht so und auch, wenn man an die Zeit zurückdenkt, was er hier geleistet hat und wie er auch mit den Fans klarkam und alles, das fand ich das schon echt außergewöhnlich. Das ist nicht so normal, denke ich mal, in dem Geschäft. Ne? Das Einzige, was ich noch außergewöhnlicher fand, war die Ansage von Pep Guardiola nach dem Spiel, warum er rausgegangen wäre, dass er mit Fieber ins Spiel gegangen wäre.
Mhm.
Und das kann ich nun ehrlich gesagt überhaupt nicht glauben.
Mhm.
Weil kein Spieler wird aufs Spielfeld geschickt, wenn er Fieber hat. Weil das ist nämlich wirklich gefährlich.
Naja, klar, du sprichst auf eine mögliche Herzmuskelentzündung
an. Ja, genau. Ja. Also niemals. Ja. Also vielleicht WM-Endspiel, weiß ich nicht. Aber nicht so ein Spiel.
Nein.
Da schicke ich meinen Spieler nicht raus, wenn der Fieber hat.
Das war eine gefühlte Ausrede. Und man hat unterm Strich gemerkt, auch wenn dieser Typ, diese norwegische Urgewalt, weiter durch sehr pfiffige Berater, sehr geschäftstüchtige BeraterInnen, habe ich jetzt gegendert? Das ist ja fürchterlich. Warte mal, der hat eine Beraterin, ja, also die ja quasi den Nachlass da von Mino Raiola mit regelt, plus seinen geschäftstüchtigen Vater. Trotzdem ist er ein anständiger Bursche geblieben. Ich glaube, das kann man mal festhalten. Er hat dann ja, glaube ich, auch nach dem Spiel noch ganz brav eine Plastiktüte rausgeholt und hatte da irgendwie 25 unterschriebene Man City Trikots und ist damit in die BVB-Kabine gestapft und hat allen nochmal so ein Man City Trikot geschenkt. Als er sich das erste Mal verabschiedet hat, haben ja irgendwie alle, was war das, irgendwie eine Rolex und eine Omega gekriegt. Ja,
und die Spieler, muss man dazu sagen. Ja. Auch die ganzen, der ganze Staff.
Ja, und auch wie er da, er hat da so ein bisschen so die Reaktion der Tribüne nach dem Spiel ausgetestet, so nach dem Motto, kann ich hier eine Ehrenrunde drehen? Und dann hat er gemerkt, na klar kannst du hier eine Ehrenrunde drehen, weil dir ist irgendwie keiner böse. Du hast ja nämlich 2,5 Jahre abgeliefert, bis es nicht mehr ging. Ja, du bist vorweggegangen und wir sind irgendwie dann auch unterm Strich ganz froh, dass wir Teil deiner Entwicklung waren. Und er ist froh, dass er sich hier entwickeln durfte.
Ne? Ja, doch, also das muss ich auch sagen. Also das ist schon... ja, weil wir sind ja auch so, und die Fans auch, und zu Recht ja irgendwo, weißt du, dass du immer irgendwie tolle Leute so irgendwie hier ausbildest und dann sind die nach 1-2 Jahren wieder verschwunden und so weiter, dass das irgendwie auch natürlich in Anführungsstrichen Ärgernis ist und natürlich nicht dazu dient, irgendwie eine Mannschaft langfristig aufzubauen. Aber das war mal so ein positiver Effekt, den man mal mitgenommen hat. Das ist ja auch mal schön, denke ich mal, ne? Um mal diese Situation mal von der anderen Seite zu sehen.
Mhm, das auf jeden Fall. So, jetzt was machen wir jetzt damit? Wir haben letzte Woche den BVB heftig kritisieren müssen und sind jetzt an einem Punkt, wo sie uns schon wieder einlullen. Alles gut? Fragezeichen.
Ja, also zumindest mal waren es ja schon mal 2 Spiele am Stück, die sie jetzt gut gespielt haben. Ja, ja. Also ich meine, lass uns mal auf Stuttgart reflektieren. Ja. Haben wir ja noch nicht so gemacht. Ey, war ja auch, ich denke, das war schon auch, also da habe ich einfach staunend vorm Fernseher gesessen, muss ich ehrlich sagen. Also, und habe gedacht, sag mal, hat der Tesic unseren Podcast vielleicht abgespielt in der Besprechung? Mhm. Du? Hatte man den Eindruck, oder? Mhm. also wirklich, die ganze Truppe hat gekämpft, die haben super verteidigt, und aber auch frei, irgendwie frei aufgespielt. Ne? Da hatte man jetzt irgendwie nicht jetzt den Eindruck, dass da dass sie irgendwie gehemmt sind oder wie auch immer. Ne? Das war natürlich ein Spiel vom Allerfeinsten. Und wenn man dann auch sieht, wer dann auch noch die Tore geschossen hat, ne? In diesem Spiel, du erinnerst dich, Bellingham 2-mal. Ich glaube, war sein erster Doppelpack überhaupt.
Ja.
Ja, ich meine, wir haben jetzt über Hummels gesprochen, Bellingham musst du natürlich auch direkt danach nennen, aber egal, also der macht 2 Dinger. Dann Süle, ausgerechnet Süle, ja, der übrigens auf der rechten Seite, finde ich, auch sehr gut gespielt hat, macht das Ding. Dann Reyna, dem man es ja auch echt gönnt, nach dieser ganzen schrecklichen Zeit, die er hatte.
Richtig.
Ja, und dann unser Freund Moukoko, ne?
Richtig.
Dem wir es ja immer gönnen. Also das war auch so ein Spiel irgendwie, weiß ich, da passte auch so alles. Da war, weißt du, jeder, der dann Tor geschossen hat oder in Bellinghams Fall 2, dem hat man es gegönnt und hat gesagt, ach Mensch, weißt du, schön, oder vielleicht bringt es einer vorne. Also das war so ein rundum Erlebnis, dieses 5-0 gegen Stuttgart. Ne? Und ich meine, es war ja jetzt nicht so, ich meine, tabellarisch stehen sie unten, dass sie jetzt, dass da eine angstvolle Truppe ankommt, die haben ja vorher gut gespielt und waren ja auch eigentlich positiv gestimmt. Also ja, die musste erstmal so weghauen. Also da war ich echt, also habe ich mich richtig zufrieden zurückgelegt. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist an dem Tag.
Nee, das ging mir genauso. Fand ich super. Ich gucke gerade zwischendurch mal einmal auf, weil du das Thema Moukoko gerade mit angeschnitten hast, komme ich gleich drauf, auf die Frage, wann er Geburtstag hat. Erkläre ich gleich, nur im Spiel gegen City. Boah, das Ding hätte aber machen dürfen, ne? Das war dann ja von Adeyemi. Ja, so, jetzt loben wir nämlich auch nochmal Adeyemi. Der, wenn er den Rückwärtsgang einlegt, dann immer so ein bisschen, finde ich, so nah an den Karten wandelt, ja, weil er so gefühlt das Timing verpasst, wann er denn jetzt die Grätsche anzusetzen hat. Und dann hoffe ich immer, dass der Strafraum noch weit entfernt ist. Hoffe ich auch bei Emre Can, geht dann sowieso immer schief bei Emre Can. Der hat ja mittlerweile mehr Elfmeter verursacht als du. Und
ja, Entschuldigung, da bin ich, ich habe immer versucht, die Jungs vorm 16 umzutreten. Ja? Viele Elfmeter habe ich gar nicht, kann mich an überhaupt keine erinnern.
Da siehst du, geht auch.
Nein, aber du, ich bin voll bei dir. Ja, bei Adeyemi, da hat man gemerkt, da hat man wenigstens diesen Willen gemerkt einmal. Ne? Ja, unbedingt klar. Zu wollen. Ne? Also der hat, glaube ich, also ich weiß, vielleicht lag es doch, meinst du, dass es schon an der intrinsischen Motivation
ja,
nach.
Ja, 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 ja. Hast du die mal nachgeschlagen oder?
Ja, sicher. Ich kenne mich ja damit auch, weil ich, wie gesagt, ich habe ja, das war ja mein Thema auch, ja. Ich hatte ja, wie gesagt, diese Probleme auch mal. Ich habe mich mit vielen beschäftigt, aber mit der, die intrinsische Motivation, wir müssen dazu sagen, wer es nicht mitbekommen hat, die hatte Edin Terzic im
Trainerlehrgang.
In einer PK erwähnt. Man hat darauf hingewiesen, dass es eine, so, da habe ich auch mal nachgelesen. Ich kann es ja auch noch, oder für unsere Zuhörer, die es nicht wissen, bei der intrinsischen Motivation handelt es sich um ein Verhalten, das durch einen inneren oder intrinsischen Wunsch angetrieben wird. Mit anderen Worten, es ist die Motivation, ein Verhalten an den Tag zu legen, die aus dem Inneren der Person und nicht von außen kommt. So, das ist so eine Art Definition. Jetzt muss ich aber sagen, dann ist das aber nicht so ganz richtig gewählt in dem Zusammenhang von Edin Terzic. Weißt du, was ich meine? Weil in dem Moment, wo er die Spieler zusammenscheißt oder Mats Hummels oder wir oder die Fans oder die Presse oder wer auch immer, dann ist es ja nicht von innen. Dann kommt es ja erstmal von außen. Also das ist,
aber wenn durch das Zusammenbügeln die intrinsische Motivation dann ausgelöst wird, dann kommt es wiederum von innen.
Richtig, das wäre das Einzige, was ich
so
gesagt habe. Weil das muss also verinnerlicht werden.
Das muss verinnerlicht werden. Und wir haben ja in der vergangenen Woche immer mal wieder über das Wollen gesprochen. Es geht nicht um das Können, sondern es geht um das Wollen. Ja. Und wenn er sagt, meine Spieler müssen an ihrer intrinsischen Motivation arbeiten, klingt das besser, als wenn er sagen würde, also dem ein oder anderen Spieler, dem fehlt hier das absolute Wollen, der absolute Wille.
Ja.
Ja, so. Dann klingt das irgendwie vornehmer und wissenschaftlicher. So, und dann können wir sich denken, das kriegen wir aber in den Griff.
Ja, ja, absolut. Wobei, das ist, also das war auch echt ein Thema bei unseren Kommentatoren. Das ist echt eine, also mit dem Begriff muss man sich auseinandersetzen. Zum Beispiel Silent Simulator schreibt, Terzic hat es ja auf der PK gesagt, damit man die Fehler abstellen kann, benötigt es auch eine intrinsische Motivation der Jungs. Ja. Das ist ein absolutes Armutszeugnis. Damit sagt Terzic ja, dass manche Spieler diese Fehler gar nicht stoppen wollen. Wenn auch eine solche Äußerung keinerlei Konsequenz erfolgt, dann ist Terzic leider bereits zu früh gescheitert. Es zeigt, dass es Terzic an Autorität fehlt. So eine Aussage wird mir nicht genug behandelt. Silent, grundsätzlich, ich sag mal, ist das ja eine gute Aussage von Terzic, finde ich, ja. Und ich bin da nicht deiner Meinung, dass das an Terzic liegt. Also überhaupt nicht. Das ist ja jetzt eine offene Kritik an Terzic. Sehe ich nicht so, weil du hast es ja eben gesagt. Es geht ja darum, letztlich
das zu initiieren,
dass sie dazu kommen.
Richtig.
Ja, das ist ja kein Armutszeugnis.
Nee. Das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess. Und jetzt kommen wir aber zu einem anderen Spruch von Terzic, den er, ich weiß gar nicht, ob er den auch in einer Pressekonferenz gesagt hat, aber den er vor ein paar Wochen bei uns hier im schwarz-gelben Talk formuliert hat. Spieler sind leider, also jetzt mal überspitzt formuliert, Spieler sind leider Weltmeister im Vergessen, so ungefähr. Ja, das heißt, auf gut Deutsch, die sind wie kleine Kinder, man muss sich ständig an alles erinnern. So, das heißt, also das nützt jetzt nichts, du kannst jetzt nicht darauf setzen, guck mal, das hat jetzt gegen den VfB Stuttgart geklappt, das hat jetzt gegen Man City geklappt, jetzt fahren wir zu Eintracht Frankfurt und bügeln die weg. Ha! Ah, schöne Idee, wird aber so nicht funktionieren. Lass mich aber ganz kurz das Thema Karim Adeyemi nochmal für mich abschließen. Also ich finde, er hat gezeigt, was von ihm erwartet wird, nämlich weniger, Zitat Hummels, Hacke Spitze 1, 2, 3, ohne dass er Karim Adeyemi direkt angesprochen hätte, sondern mehr Power, mehr Kampf, mehr Action, mehr absolute Energie. Hummels hat nach dem City-Spiel irgendwie gesagt, er hat geackert wie ein Stier. So, und das hat er wirklich getan. Ja? Hätte einmal ablegen müssen, da hat er nicht abgelegt. Einmal hat er abgelegt, da hat Moukoko das Ding nicht verwandelt. Also ich finde, Karim Adeyemi, der hatte sich auf jeden Fall auch ein dickes Plus verdient. Ja,
ja, absolut. Also was diese Einstellung angeht, hundertprozentig. Nur es, die, Ich denke mal, dass das natürlich die Konsequenz dieser ganzen Aussagen war. Ja. Die Kritik von Hummels, die Kritik vom Trainer sicherlich. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir schon so oft waren, dass man natürlich abwarten muss. Ja,
Ja, klar.
war das jetzt einmal, zweimal, ja, oder ist das jetzt immer der Punkt? Und
Ja.
man muss ja dazu sagen, also das wird ja auch immer wieder hier in den Kommentaren, ploppt das auf. Das Riesenproblem beim BVB, und da sind wir jetzt auch bei Adeyemi, ist natürlich die Chancenverwertung. Ne? Also genau genommen musst du das Spiel gegen City natürlich gewinnen. Ja, die erste Halbzeit war perfekt, hinten super gestanden und dann echt fantastisch nach vorne gespielt, immer wieder blitzschnell die Räume genutzt, ja, super Pässe gespielt, ja, und dann auch echt gute Chancen gehabt und alles schön fast stümperhaft verballert, muss man sagen. Ne? Also, was
Ja,
ist das?
also auch Moukoko, aber der ist 17, ne? Und der wird jetzt erst
Ja.
18, so der darf das noch. Und da wollte ich jetzt den Bogen schlagen zu einem Zwischenthema. Youssoupha Moukoko hat den Vertrag beim BVB immer noch nicht verlängert. Während bei Bellingham ja schon wieder jeden Tag darüber spekuliert wird, wann geht er zu welchem Verein für welches Geld, also 160, 180, 295, keine Ahnung, was, wie viele Millionen. Finde ich auch irgendwann langweilig, dieses Thema. So geht es bei Moukoko, bis dann er endlich seinen Namen unter den neuen BVB-Vertrag gesetzt hat, um die Frage, beginnt jetzt das Werben um ihn, kann der BVB ihn überhaupt zur Verlängerung bewegen? Angeblich sollen Liverpool und jetzt auch der FC Barcelona mitmischen. FC Barcelona, das ist dieser Verein, der diese unendlichen Geldquellen hat.
Ja. Sind das nicht die, die jetzt 3-0 gegen Bayern zu Hause
Ja,
verloren haben?
genau, die sind das. Und dann fällt mir auch wieder ein Hinweis von Edin Terzic ein, der auch in diesem schwarz-gelben Talk, ihr merkt, ich mache Werbung für diesen Talk, auch wenn der schon wieder eine Weile her ist. Guckt ihn euch nochmal an. Ihr werdet an einigen Punkten in Terzic Äußerungen Aha-Momente haben und viel tiefer nochmal erleben, wie er als Mensch, als Typ tickt, welche Ansichten er hat und was er wirklich so auch drauf hat und wie tief das auch gehen kann. Und er hat sich nach wie vor beim Thema Youssoupha Moukoko extrem entspannt gezeigt. Was natürlich dem geschuldet ist, dass die beiden sich unglaublich gut verstehen, dass Terzic sein Förderer ist. Und er hat angedeutet, so nach dem Motto, er ist halt noch keine 18. Punkt, Punkt, Punkt. So, Youssoupha Moukoko wird am 20.11., das dauert nicht mehr so lange, 18 Jahre alt. Dann darf Youssoupha Moukoko seine Verträge selbst unterschreiben. So, und dann muss er nicht mehr auf das Votum seiner Eltern und seines Vaters hören. Und zwischen ihm und seinem Vater soll es auch nicht mehr ganz so sattelfest sein, wie das mal war. Also ich glaube, Edin Terzic wollte, oder ich bin eigentlich fest davon überzeugt, Edin Terzic wollte uns durch die Blume sagen, der Junge unterschreibt, aber erst, wenn er es selbst tun darf und wenn er dafür nicht mehr andere braucht.
Wenn er schlau ist, macht er das. Also auf der Junge hat unheimliche Qualitäten, brauchen wir doch nicht drüber reden. Also, was heißt, aber ich sag mal, den Vergleich jetzt mit Bellingham, gut, der ist jetzt, glaube ich, 2 Jahre älter als er schon, oder? Weiß ich jetzt gar nicht.
Ja. Also Moukoko wird gerade mal 18, ne?
Ja,
Richtig.
ich weiß, ja. Bellingham ist 19, glaube ich. Gut, aber trotz allem, also ich würde ihm dringend raten, beim BVB zu unterschreiben. Also, dann, er ist ja auch ein bisschen. Ja, ich glaube, das hängt auch von seinem allgemeinen Wohlfühlen so ein bisschen ab. Und ich weiß nicht, ob er der Typ ist, der jetzt in England oder in Spanien oder sonst
Nein,
irgendwo glücklich
nein,
wird. Weißt du, das meine ich ganz
nein.
im Ernst. Also
Ich auch.
bei anderen würde ich sagen, ja, wenn du jetzt sagst, Bellingham weg, dann sag ich, ja, das ist egal, wo der spielt, der wird klarkommen. Ne? Bei dem habe ich das Gefühl, er ist noch nicht so weit und er soll schlau sein, ganz schlau sein. Und ab 21.11. selbstständig über seine Zukunft nachdenken. Denn ich meine, das hat sich in den letzten Jahren ja immer wieder gezeigt, dass der BVB wirklich der Top-Club ist für junge Spieler, um die dann ganz nach oben zu bringen. Und er ist noch nicht ganz
Nein,
oben. Ne? Also
nein.
wenn er jetzt schon, weiß ich, nach 10 Spielen, wenn er jetzt schon 6 Tore hätte oder
Wäre
sieben, würde
das
ich
was
sagen, gut.
anderes?
Ne?
Nein, nein, nein.
Aber er verballert noch ziemlich viel
Ja,
auch.
ja.
Ne?
Er macht
Und
deutliche Schritte, das ist zu sehen. Also
genau.
er macht eine Entwicklung durch. Unter Marco Rose hatte er für sich das Gefühl, er käme gar nicht zum Zuge, hat dabei ausgeblendet, dass er auch unglaublich viel verletzt war und möglicherweise gar nicht so fit war, wie er das selbst von sich gedacht hat. So, und da kam er auch an einem Erling Haaland natürlich nicht vorbei. Also warum, wie auch, ne? Und in Terzic hat er einen intensiveren Förderer. Nein, also er muss beim BVB bleiben, ansonsten könnte so ein Stern auch relativ schnell verglühen. Ne?
Ja, da, also ich glaube, er ist, ja, aber ich glaube, er weiß das auch selber, dass das kein schlechter Platz ist. Oder das ist nicht nur kein schlechter, sondern das ist ein richtig guter Platz ist für ihn hier in Dortmund, weil ich meine, die Fans stehen hinter ihm und freuen sich, wenn er kommt und so weiter. Und das musst du erstmal bei, keine Ahnung, wo wer da alles jetzt Chelsea oder Liverpool oder wer auch immer oder ja, Madrid oder Barcelona. Da kommst du in eine Welt mit Hauen und Stechen und da hast du keinen Welpenschutz. Ne? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also richtig. Da sollte er sich gut überlegen. Aber übrigens, du solltest noch sagen, wie man diesen euren Talk da aufrufen kann. Ne?
Bei YouTube. So, ja. 1909, genau. Der schwarz-gelbe Talk. Und dann seht ihr diesen Talk mit Edin Terzic. Ja, also einfach mal reingucken. Anderthalb Stunden nur Edin Terzic zu allen Fragen dieser Welt, hätte ich beinahe gesagt. So, jetzt Turnaround. Jetzt geht es zu Eintracht Frankfurt. Die Frankfurter, muss man ja sagen, machen mir so von ihrer Performance, machen die mir echt Spaß. Weil die in den letzten Jahren, Freddy Bobic, wo ist der eigentlich mittlerweile geblieben?
Was ist denn nochmal?
Ja, so. So, ja, und wo war der nochmal? Ja,
in der Hauptstadt geht viel schief
ja, momentan. Ja. Oh ja. Aber die Frankfurter, die haben eine unglaubliche Entwicklung mittlerweile hinter sich und sind dabei, diese Entwicklung fortzuschreiben. Mit einem gewissen Mario Götze, der auch im Champions League-Spiel gestern in Marseille gegen Marseille Dreh- und Angelpunkt war und sie da auch zu einem Sieg geführt hat. Also kommt jetzt der Klassiker, aber das wird eine ganz harte Nuss für den BVB.
Absolut, ja. Also erstmal zu Mario Götze. Du weißt, ich habe ihn ja immer irgendwie auf dem Kicker gehabt, ne? Weil es passte alles nicht, was er da von sich gegeben hat. Also ich fand das immer echt schlimm zu der BVB-Zeit. Aber ich freue mich für ihn wirklich, das meine ich ganz im Ernst, dieses Jahr, oder fast ein Jahr, zwei Jahre Eindhoven, weiß ich jetzt gar nicht. Ich sag mal, dieser Rückschritt in Anführungsstrichen hat ihn, glaube ich, wieder... Ja. Manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um dann wieder nach vorne zu kommen. Und das war genau die richtige Entscheidung. Das freut mich für ihn. Er macht einen super Eindruck auf mich.
Ja.
Auch wenn du ihn siehst, körperlich, wie er sich drahtig, bewegt, auch Laufleistung. Der läuft 12 Kilometer jetzt. Ja. Der war jetzt, glaube ich, der beste, die höchste Laufleistung gehabt, glaube ich, jetzt gegen Marseille innerhalb seiner Mannschaft. Der ist spritzig und irgendwie auch, wenn du ihn sprechen hörst, ja, das klingt alles plötzlich wieder positiv. Also es freut mich echt für ihn, dass er jetzt diesen Stand wieder erreicht hat.
Also aktuell ist
das... Hast du jetzt gelacht?
Nein. Ich bin gestolpert über dieses, wenn du ihn sprechen hörst. Mir wäre jetzt spontan eingefallen, aktuell ist das Schnöselige raus.
Ja. Wirklich, also ich weiß nicht, was passiert ist. Das muss irgend so eine intrinsische Motivation, intrinsische. Das muss eine intrinsische Motivation gewesen sein. Mhm. Ja, du lachst. Das ist genau bei ihm offensichtlich der Punkt. Also das kann ich mir anders fast nicht erklären. Also freut mich wirklich.
Ja.
Natürlich wünsche ich ihm das jetzt am kommenden Spieltag nicht so, dass er da zur Höchstform aufläuft. Aber ja, es ist sicherlich einer der ganz wichtigen Faktoren bei Frankfurt. Ne?
Er ist ja
man
auch.
Muss echt sagen, die Entwicklung. Ja. Das heißt Entwicklung, die haben ja schon irgendwie die letzten Jahre immer so auf schon an der Schwelle nach oben so mitgekickt. Ne? Wir haben viele tolle Spiele gezeigt, gerade auf europäischer Ebene. Und die haben jetzt echt, glaube ich, nochmal einen Schritt gemacht. Ne? Die haben auch offensichtlich gut eingekauft. Ne? Ich meine, der Moani vorne, der macht jetzt 3 Tore in 10 Spielen. Mhm. Dann letztes Jahr haben sie diesen Jesper Lindström da geholt. Ne? 10 Spiele, 5 Tore. Mhm. Und dann muss natürlich auch noch Kamada erwähnen.
Ne?
Der 10 Spiele, 6 Tore. Ne? Zusammen mit Softer im Mittelfeld, das ist schon eine Nummer. Ne?
Das ist gut verteilt. Ich habe mir jetzt gerade nochmal die Abschlusstabelle der letzten Saison rausgeholt. Da waren die Frankfurter ja zwischendurch dann gar nicht mehr so dolle unterwegs und haben sich irgendwie noch auf den 11. Platz befördert. Das liest sich ja jetzt gar nicht so überragend, aber da waren sie dann auch... umso intensiver international erfolgreich. Ansonsten könnten sie ja jetzt in diesem Jahr gar nicht Champions League spielen.
Richtig.
So, also haben da den Titel gewonnen. Und in diesem Jahr es war ja die Frage, packen die es mit der Doppelbelastung? Also kriegen die das hin? Bisher scheint es zu funktionieren mit dieser Doppelbelastung. Sie stehen aktuell auf Platz 4 in der Bundesliga-Tabelle.
Ah. Ja, 20, vor dem BVB.
Direkt vor dem BVB. Also es ist ja Samstagabend, 18:30 Uhr, gilt dann ja bei Sky immer als das Spitzenspiel. Und diesmal ist es ein echtes Spitzenspiel. Häufig hast du ja so den Eindruck, keine Ahnung, was irgendwie, was weiß ich, Augsburg gegen Hertha, das Topspiel des Spieltages. Nee, diesmal ist es ein Spitzenspiel. Frankfurt gegen den BVB. Da geht's um viel Wollen, um Wille und da geht's um viel Körpereinsatz und um viel Physis in diesem Duell. Ja, ne?
Wobei das ein echter Prüfstand ist für den BVB, was diese Punkte angeht. Mhm. Das muss man mal klar sagen. Ne? Also Stuttgart sicherlich, wie gesagt, die waren ja auch im Aufwärtstrend, aber das kannst du, glaube ich, nicht mit Frankfurt vergleichen. Richtig. Wo genau diese Faktoren, die du eben genannt hast, ja ein wichtiger Bestandteil jedes Spiels sind. Ne? Was Einsatz angeht und weißt du, und Galligkeit und so. Ne? Und die haben auch echt, muss ich sagen, also das kann man sich gut angucken, was die Frankfurter da abliefern. Und das ist jetzt ein echter Prüfstein. Also der kommt natürlich nach diesen zwei Siegen des BVB jetzt in Folge, kommt der genau zur richtigen Zeit. Ne? Das ist mal echt eine Standortbestimmung. Das steht schon mal fest. Ich meine, gut, dass sie jetzt noch einen Tag später gespielt haben, die Frankfurter. Aber die haben auch nicht so viel Verletzungspech, ne? Glaube ich, wie der BVB. Ne? Ja. Die Mannschaft, das passt so alles zusammen. Ne? Aber ich muss sagen, ich bin trotzdem guter Dinge, weil ich habe natürlich wie immer ein bisschen in den Statistiken geblättert. Mhm. Und da ist mir natürlich sofort aufgefallen, dass der BVB ja in diesem Jahr das letzte Spiel in Frankfurt, das war im Januar, mit 3-2 gewonnen hat. Und das war auch eins, was wenn ich dir jetzt sage, wie es dazu ging, wo du dich vielleicht daran erinnerst, als die Frankfurter in der Halbzeit 2-0 schon führten und dann dein Freund Hazard in der 71., Bellingham 86. und Dahoud 89. noch zum 3-2-Sieg eingeschossen haben. Ja. Also das ist das letzte Spiel gewesen in Frankfurt. Also das ist schon mal echt auch so, finde ich, so, da bin ich ja immer der Meinung, dass das auch irgendwie drin ist im Unterbewusstsein bei den Spielern. Also ich habe das zumindest in meiner Karriere immer doch echt so erlebt. Und davor hat der BVB zu Hause Frankfurt 5-2 weggenudelt. Also die beiden letzten Spiele waren gut. Und die letzten 11 Spiele, muss man sagen, 6 Siege, 4 Unentschieden ja, und nur eine Niederlage.
Ja, da
wird's und die letzte Niederlage übrigens in Frankfurt, die war vor fast 6 Jahren, 2-1. Also ist schon eine Zeit her. Also diese ganzen historischen Fakten sprechen für den BVB. Und jetzt kommt was ich gerade eben im Kicker gelesen habe. Die Horrorbilanz vom Trainer Glasner gegen den BVB.
Ja.
Du glaubst es nicht. Kennst du die?
Nee.
Also Glasner hat in seiner Trainerkarriere in der Bundesliga 6-mal gegen den BVB gespielt. Ne?
Und?
Und alle 6 verloren. Alle 6. Es gibt nur 2, die noch schlechter waren. Das war einmal Jos Luhukay, der alle seine Spiele mit allen Vereinen in der Bundesliga gegen Leverkusen verloren hat. Das waren 7. Und der Spitzenreiter ist André Breitenreiter, der in seiner ganzen Karriere alle 8 Spiele gegen die Bayern verloren hat. Was wiederum keine große Überraschung ist. Das ist eigentlich, kommt mir schon merkwürdig vor, dass es da nicht mehr Kandidaten gibt. Also Glas ist an dritter Stelle und alle 6 verloren. Also das ist doch mal eine Serie, die finde ich, sollte unbedingt auch, da sollte er zusehen, dass er jetzt
sich irgendwann mal
Platz 1 und 2
ergattert. Da sollte er auf jeden Fall dranbleiben und der BVB wird dann hoffentlich, also ich spreche jetzt nicht von Überzeugung, weil dafür braucht es noch ein bisschen bei mir. Ja, dafür waren die Rückschläge viel zu häufig beim BVB, aber der BVB wird hoffentlich alles raushauen, nochmal gegen Frankfurt. Das Ding dann gewinnen mit den Stürmertoren. Ne? Gut, gegen Stuttgart haben sie auch 5 gemacht, da hast du recht. Ja, das stimmt schon. Und dann haben sie ja, nächste Woche können sie ja durchschnaufen. Nächste Woche ist ja Urlaub angesagt, da geht's an die Ostsee, da geht's dann einmal zur kleinen Meerjungfrau nach Kopenhagen, können wir ein bisschen da am Schloss entlang spazieren, noch in Tivoli gehen. Ja, und
ganz entspannt.
Ganz entspannt, ja, sicher. Kann ich auch nur empfehlen. Also ich ich liebe Kopenhagen. Ich bin da, du weißt es, sehr häufig.
Ja, ja, ich war aber auch schon da und ich kann dir nur zustimmen.
Wirklich. Ja, also eine traumhafte Stadt, ja, H.C. Andersen. Ja, vielleicht geht man auch noch so ein bisschen dann sich mal das ein oder andere Märchen angucken. Ja. Weil, ganz ehrlich, das Fußballspiel braucht natürlich keiner mehr.
Nein, also kein Mensch, das müsste man eigentlich schon aus Umweltgründen, da müsste man das einfach nicht stattfinden lassen.
Ja, CO2-Abdruck, einfach absagen, ne? Sowas. Was soll absagen. Das? Ja.
Oder?
Ist ja, viel ja, besser, ja. Ne? Ja, ja, aus touristischen Gründen zu empfehlen, ne? Je nachdem, wie das Wetter ist nächste Woche in Kopenhagen, gar keine Frage. Aber ich könnte auch noch ein paar, ich könnte auch Edin Terzic noch ein paar Reisetipps, also Ausflugziele mit auf den Weg geben. Ja, also so Kopenhagen für Insider.
Aber jetzt schweißt du ein bisschen ab, ey. Jetzt steht auch Frankfurt an. Entschuldige
bitte. Ey. Ich wüsste auch, da sind wir auch wieder beim Thema, um Himmels Willen. In Kopenhagen gibt es doch auch diese autonome Kommune, Christiania, ne? Da sind wir wieder beim Thema von letzter Woche, ne?
Ja. Christian, ja.
Ja, Joinstadt Pyro.
Ach ja, sag mir was. Ja. Obwohl, auf letzte Woche muss ich auch nochmal zurückgehen. Mir fällt nämlich jetzt gerade ein, ich bin also empfohlen worden, von Christian Kunefke übrigens, ja auch einem unserer intensiven Schreiber. Ja. Übrigens schreibt er, ach Michael, kannst du nicht den Teampsychologen machen zum Thema Wollen? Ja. Hast du alles perfekt analysiert und ich freue mich jedes Mal, wenn du wieder Daten und Statistiken rausholst, was ich ja gerade gemacht habe und analysierst zum Thema Taktik. Jetzt kommen wir auf die Dreierkette und Viererkette, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das hatte ich schon mal gesagt, für mich ist die Taktik, wie da steht, ist völlig wurscht, du musst gegen den Gegner spielen. Und dann, was er auch noch schreibt, was ich auch immer super finde, wenn Michael aus seiner Zeit als Fußballprofi erzählt, richtig gut, was er für Geschichten erzählen kann. In den 90er und 2000er war die Fußballwelt noch in Ordnung. Richtig ehrlicher Fußball mit nicht so viel Geld im Spiel. Ja, jein. Also Christian, erstmal vielen Dank, dass dir die Geschichten von früher gefallen. Geht nicht allen so, die immer sagen, oh, was die da erzählen, ja, die alten von früher. Früher war alles besser. Nein, früher war natürlich nicht alles besser. Aber die Welt war schon ein bisschen mehr in Ordnung als heute. Da gebe ich dir natürlich recht. Aber die Zeiten ändern sich halt, ne? Das müssen wir im Auge behalten. Aber nein, als Teampsychologe, ich glaube, ich brauche die nicht. Ich glaube, die Jungs haben es jetzt verstanden, ehrlich gesagt. Also ich habe, oder siehst du das? Ich habe ein gutes Gefühl, ich weiß auch nicht. Ich weiß, wir hatten es ungefähr gefühlt in den letzten 3 Jahren
und 600 oder, Mal schon. Aber dann sprechen wir anschließend wieder über die Haltung.
Aber ich weiß nicht, ich finde diese intrinsische Motivation, die hat sich da durchgesetzt bei den Jungs.
Ah, gut. Also okay, wenn du meinst, dass das nachhaltig ist, dann setzen wir jetzt noch auf deinen Tipp. Also gegen Stuttgart hast du 3-0 getippt, jetzt geht's auswärts nach Frankfurt. Der Frankfurter Trainer hat noch nie gegen den BVB gewonnen, das soll so bleiben. Und der Michael, der tippt jetzt mal.
Ja, also ich finde den Glasner super und ich finde, der sollte ja irgendwo mal an erster Stelle stehen. Also deshalb und auch natürlich, weil ich auch den BVB echt unheimlich mag und ich mir echt wünsche, dass es vorangeht, tippe ich mal auf ein 2-1 des BVB.
2-1 für den BVB, das wäre jetzt auch mein Klassiker gewesen für dieses Spiel.
Ja, dann machst du
auch. Ja, mach ich, komm, ich bin bei dir. Also wir beide Doppelt tippen, ja natürlich, wir beide tippen ein frisches 2-1 für Borussia Dortmund und ihr könnt natürlich auch tippen, solltet ihr tun, bei unserem Tippspielpartner www.docom21.de, kann ich immer wieder nur betonen, da gibt es Spieltag für Spieltag was zu gewinnen. Und lasst uns doch bitte eure Kommentare da. Der Michael, dem wäre ansonsten langweilig. Also der wartet jetzt schon darauf, was ihr schreibt. Ja.
Du, mach das überhaupt, du lachst. Aber ich darf es ganz kurz sagen. Ich freue mich da wirklich jedes Mal drauf.
Ja.
Und ich muss es nochmal erwähnen. Ja, wir haben so viel wie noch gehabt wie noch nie. Ich glaube, 35 diesmal oder was? Keine Ahnung. Ich habe alle, ich lese alle. Ich versuche ja immer wieder welche einzubauen. Leider sind es jetzt so viele, dass ich es nicht mehr schaffe. Ja. Was ich sagen wollte, ist auch inhaltlich wirklich gute Geschichten, richtig gute. Also das gilt jetzt für alle. Ja? Wenn es eine Ausnahme gäbe, würde ich das jetzt sagen. Wirklich gut, die sich auch wirklich inhaltlich thematisch damit beschäftigen, wo das BVB-Herz durchkommt, die auch emotional sind. Aber wirklich in keinster Art jetzt irgendwie so beleidigend oder
überhaupt
so.
Nicht.
Ja,
warum
auch? Nein, das finde ich, das freut mich echt jedes Mal, muss ich sagen. Und ich lese alle, definitiv. Ja.
So soll das auch bleiben. Also, kommentiert uns und lasst ein Like da, empfehlt uns gerne weiter, denn wir machen das nur für euch.
Ja, das stimmt. Ja,
Ja, ist ja
leider ist
so.
es so. Leider ist es so. Nein, nicht leider. Nein, das ist, wie gesagt, es ist auch eine Freude, macht Spaß, das ist das Wichtigste. Ne?
So soll es sein und der BVB macht uns hoffentlich auch weiter Spaß. Also, gegen Frankfurt, dann die kleine Stippvisite in den Norden und dann hören wir uns schon wieder. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende und macht's besser.
Wünsche ich euch auch, genießt das Wetter. Bis nächste Woche.
Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?